Ja, heute ist tatsächlich Fortsetzung unserer Auslegung des Kolosserbriefes. Und bevor wir mit dem nächsten Abschnitt einsteigen, kurze Frage. Wer weiß noch, worum es letzte Woche ging? Wie hieß das Thema letzte Woche? Alle dürfen antworten, außer André. Habt ihr das vergessen? Es ging um die offenbarte Wahrheit. Und tatsächlich war das so, dass Paulus es war eigentlich Premiere, denn im Alten Testament war diese Wahrheit, die Paulus ihnen ausgebreitet hat, in drei Worten heißt diese Wahrheit Christus in euch. Und sie war im Alten Testament nicht bekannt, deswegen konnte Paulus ihnen nicht sagen, habt ihr das vergessen? Es war nämlich verborgen. Und das hat Paulus denen verkündigt. Ja, und heute ist es diese Wahrheit, die wird angefochten. Und das Bild seht ihr schon, Thema ist eingeblendet. Und das heutige Thema lässt sich gut einteilen in zwei Abschnitte. Erstens die Verse 4 bis 8. Kolosser 2, 4 bis 8. Der Wandel in Christus. Und die zweite Hälfte des heutigen Abschnittes sind die Verse 4 bis 15. Das Heil in Christus. Und ich werde auch die Abschnitte jeweils dann in der Reihenfolge vorlesen und nicht alles jetzt am Stück. Verse 4 bis 8. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Dieser Abschnitt, der startet mit den Worten, die Paulus ausspricht, das sage ich aber. Das sage ich aber, das heißt, das bedeutet, dass Paulus vorher auch schon etwas gesagt haben muss. Und das ist die frühere Aussage tatsächlich von dem letzten Abschnitt. Es ist ein Satz, der geht über drei Verse. Und die letzte Zeile, die habe ich gelb markiert. Und gelb ist bei mir, auch in der Bibel, das sind Gottes Eigenschaften. Und Paulus kämpft praktisch dafür, dass Herzen ermutigt werden, im Verständnis bereichert werden, immer weiter, indem die Kolosser erkennen, welch großen Geheimnisse und Schätze sich in Jesus Christus befinden. Denn es gab Anfechtungen oder Gefahren, vor denen Paulus ja warnt, hatten wir ja gerade gelesen. Und die Gemeinde in Kolosse, in der heutigen Westtürkei, wir hatten ja auch letzte Woche das Bild, die Übersicht vom André auch gesehen, bestand überwiegend aus heidnischen Christen, aber natürlich zum Teil auch aus Judenchristen. Und es sind Lehrer nach Kolosse gekommen, die, wie wir gelesen haben, rhetorisch richtig was drauf hatten. die konnten überzeugen und haben Lehren mitgebracht, also Mehrzahl, Lehren, die eine Mischung waren aus jüdischer Gesetzlichkeit und heidnischer oder griechischer Mystik. Es war so eine merkwürdige Mischung. Und Paulus schreibt ja, hatten wir ja auch gelesen, keine Möglichkeit, die Kolosser zu besuchen, weil er im Gefängnis war. Und das wird tatsächlich auch so bleiben. Paulus wird nie nach Kolosse kommen. Dort war er kein einziges Mal. Dieses Vorrecht hatte er nicht. Er sehnte sich, die Geschwister in Kolosse besuchen zu können. Aber dieses Vorrecht hatte er nicht. Denn er befand sich in Gefangenschaft in Rom. Die Gemeinde in Korinth, die durfte er 3-mal besuchen. Da hat er das Vorrecht mehrmals. Aber es hinderte ihn nicht, im Geist bei den Geschwistern in Kolosse zu sein, wie er schreibt. Und dieser Epaphras, von dem wir auch schon gehört hatten, der treue Mitknecht, hatte Paulus besucht und ihm berichtet, ja, dass in der Gemeinde in Kolosse Ordnung und Festigkeit herrscht, wie Paulus es ja auch hier bezeugt. Und diese Begriffe Ordnung und Festigkeit, die Paulus verwendet, es sind militärische Ausdrücke. Und das passt auch zur Gefahr der Verführung, die bestanden hatte. Denn Kolosse war noch, muss man sagen, war eine gesunde Gemeinde gewesen. Denn wenn diese Irrlehre sich schon in der Gemeinde ausgebreitet hätte, im großen Maße, dann wäre Ordnung und Festigkeit verschwunden. Das war nämlich bei den Galatern so gewesen, so dass Paulus ihnen ungefähr 10 Jahre zuvor einen Brief schreiben musste, in Eile. Den Galaterbrief hat Paulus nicht diktiert, sondern selber geschrieben, weil es schnell gehen musste. Und dort wundert er sich, wie schnell sich die Gläubigen einem anderen Evangelium zuwendeten. Also da hatte sich die Irrlehre wirklich breit gemacht. Und Paulus schreibt hier zu den Kolossern, dass es auch hier in Kolosse ja eine reelle Gefahr gibt, dass die Kolosser von irgendjemandem, also es könnten sogar mehrere sein, durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet werden könnten. Und wir hatten ja das gerade gelesen und in dem Vers 4, da steht dieses lange Wort Überredungskünste. Und ich frage mal andersrum, wer hatte in der Schule von euch keinen Kunstunterricht? Gibt es jemanden? Nicht, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Alle in der Schule haben Kunst gelernt. Bei Kunst handelt es sich um Werke menschlicher Kreativität, Fantasie, Geschicklichkeit. Und das hat alles eins gemeinsam. Es soll Gefühle, Gedanken, ja sogar Botschaften transportieren oder ausdrücken. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann kennt man auch den Satz, kennt ihr vielleicht auch, ist das Kunst oder kann das auch weg? Wir waren jetzt vor kurzem mit unserer jüngsten Tochter im Zirkus gewesen und da wurde mein Verständnis vom Zirkus neu definiert. Die Vorstellung begann mit dieser Vorführung, die ihr hier auf dem Bild seht. Es ist eine Figur aus der Welt der Transformers. Kennt ihr euch da so ein bisschen aus, die Figuren? Kennt ihr die Bezeichnung dieser Figur? Wie heißt die? Kennt das jemand? Ich weiß das nicht. Okay. Bumblebee. Gut. Ich kenne nur den Optimus Prime und da hört das bei mir schon ziemlich auf. Und dazu hing an der Decke des Zeltes ein Würfel und der in der Serie als Ursprung des Lebens gilt. Und dann wurde auch praktisch wie so ein Intro von Transformers eingespielt, also so ein Einstieg. Und eigentlich wollte Melody nur einen Clown sehen und wurde im Zirkus mit einem neuen Weltbild konfrontiert. Und außerdem fragte sie uns, wird er uns jetzt was tun? Ich beugte mich dann zu ihr runter und sagte, das ist alles nur ein Märchen. Das haben sich Menschen ausgedacht. Aber wenn man dieser Überredungskunst Glauben schenken würde, oder Kinder glauben ja alles, dann würde man zu einem Trugschluss verleitet werden. Das sind menschliche Gedanken, es sind menschliche Fantasien ohne lebensverändernde Wirkung. Und so bestand auch für die Kolosser durch irgendwelche menschlichen Lehren von der Wahrheit abgelenkt zu werden. Diese Gefahr bestand. Mit anderen Worten, es bestand die Gefahr, dass sie einer Lüge glauben würden. Und Trugschluss bedeutet, einer Lüge Glauben schenken. Und im Vers 6 sagt Paulus mit eigenen Worten, Christus lebt in euch. Vergesst das nicht. Christus lebt in euch. Also lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Und die Verse dann ab Vers 7 sind rot markiert und rot sind bei mir Befehle oder Aufforderungen. Also da finden wir das Wort Wandel. Und das ist ein Wort, was zum ersten Mal tatsächlich in 1. Mose 3 vorkommt, also ganz am Anfang der Bibel. Und die Bibel legt sich ja durch die Bibel, also die Bibel legt sich selbst aus. Ne? Das Wort legt sich durch das Wort aus. Und wenn man wissen möchte, was bedeutet dieses Wort, welche Bedeutung hat es speziell, dann kann es auch schon mal helfen, dass man schaut, wo kommt das Wort zum ersten Mal in der Bibel vor. Und in diesem Fall kommt Wandeln in 1. Mose 3, Vers 8 vor. Und da steht, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Wandeln bedeutet also mit Gott spazieren gehen. Gott wandelte mit den Menschen und fragte sie wahrscheinlich vor dem Sündenfall, was sie erlebt hatten. Und sie hatten immer wahrscheinlich schöne Abende gehabt, mit Sicherheit. Aber in diesem Fall, 1. Mose 3, Vers 8, da war das schon nach dem Sündenfall. Und Gott geht praktisch spazieren, aber ohne den Menschen, weil die Menschen sich versteckt hatten, weil es ja bereits schon zum Sündenfall gekommen war. Und Paulus ruft auf, wandelt mit Gott, habt Gemeinschaft mit ihm. Dann haben wir das Wort gewurzelt. Gewurzelt ist ein Wort aus der Biologie. Für pflanzliches Leben sind Wurzeln unverzichtbar. Und ein Apfelbaum, zum Beispiel dieser hier, der steht bei uns im Garten. Und der ist noch relativ jung und circa 2 Meter hoch, circa 4 Jahre alt. Aber letztes Jahr hat er ja schon Früchte getragen und scheinbar so reichlich, dass er ja durch die Last umgefallen war und auf der Seite lag. Aber die Wurzeln waren noch in der Erde. Und ich musste ihn dann stützen, etwas zurückschneiden, und damit der Schwerpunkt nicht zu weit außen liegt. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr sein wird, weil er wird wahrscheinlich wieder Früchte tragen. Er hat geblüht. Und ich bin gespannt, ob sich das Wurzelwerk in der Erde weiter ausgebildet hat oder nicht. Es ist wichtig, dass ein Baum starke Wurzeln hat, damit er die Last der Früchte, der Ernte tragen kann. Und dieses Bild macht deutlich, was Paulus meint. Ihr Kolosser, ihr habt dieses neue Leben in der Verbindung mit dem Herrn Jesus, der in euch lebt durch seinen Heiligen Geist. Und er betont es, ihr habt bereits alles, was ihr braucht. Beschäftigt euch intensiv mit dem, was ihr von Epaphras gelernt habt, was man euch beigebracht hat. Versucht, ihn immer besser kennenzulernen. Also Gott besser kennenzulernen. So werdet ihr starke Glaubenswurzeln entwickeln, bilden. Und seid dankbar für das, was ihr in Christus bereits habt. Denn es besteht die Gefahr, dass man euch beraubt, wie Paulus sich im Vers 8 ausdrückt. Und berauben bedeutet stehlen, ausbeuten oder sogar wegführen. Paulus sagt, wenn ihr nicht aufpasst, dann wird euch jemand etwas wegnehmen oder euch sogar wegführen. Und wie? Durch Philosophie und leeren Betrug. Was bedeutet dieses Wort Philosophie? Gibt es hier jemanden, der Sophie heißt? Sophie? Ja. Weißt du was dein Name bedeutet, Sophie? Nicht? Dann verrate ich es dir. Sophie bedeutet Weisheit. Und heute, am 25. Mai, ist tatsächlich Namenstag der Sophie. Also es überschneidet sich wundervoll. Also Sophie bedeutet Weisheit und Philo bedeutet, kommt von dem Wort Phileo und ist eine Art Liebe. Es gibt ja drei, es gibt Eros, Phileo und Agape. Und Philo kommt von Phileo und bedeutet Liebe. Somit bedeutet Philosophie Liebe zur Weisheit. Das bedeutet Philosophie. Und das hört sich gut an, Philosophie. Liebe zur Weisheit, aber ein Problem. Und Paulus stellt es weiter im Vers klar. Es sind menschliche Lehren, gegründet und verwurzelt mit dieser Welt. Also es sind Lügen, weil diese Lehre oder diese Lehren nicht die Lehre des Herrn Jesus ist, nicht der Lehre vom Herrn Jesus entspricht. Es widerspricht sogar dem Wort Gottes. Und wer hat die Grundsätze dieser Welt aufgerichtet? Es ist Satan. Er ist Fürst dieser Welt und in 2. Korinther 4,4 wird er sogar als Gott dieser Welt bezeichnet. Und er hat ein System auf dieser Erde aufgebaut, was dazu dient, was eigentlich nur dem dient, vom Evangelium abzulenken. Und Weisheit in Gottes Wort ist nicht etwas, sondern jemand. In Gottes Wort, besonders in den Sprüchen, wird Weisheit als eine Person beschrieben. Es ist Jesus Christus. Er ist die personifizierte Weisheit. Also es bestand die Gefahr in der Gemeinde, durch menschliche Lehren von der Wahrheit weggeführt zu werden. Und die Irrlehrer, sie nannten ihre Lehre Gnosis, was Erkenntnis und Wissen bedeutet. Auch das hört sich sehr klug an. Und diese Gnosis, sie war angeblich höher als die damals bekannten alttestamentlichen Schriften. Aber in Wirklichkeit waren es menschliche Lehren, die den Menschen leer und sinnlos zurücklassen. Und wenn man dieser Gnosis, den Lehren glauben würde, das würde Verlust des göttlichen Segens bedeuten, Verlust der himmlischen Freuden. Man verliert die Heilssicherheit und auch die überfließende Dankbarkeit, die Paulus auch betont hat. Kommen wir zu dem zweiten Abschnitt, das Heil in Christus, die Verse 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Soweit der nächste Abschnitt. Wenn ein kleines Kind zum Beispiel etwas Gefährliches findet, und wir als Eltern, wir kennen vermutlich alle solche Situationen, und das Kind findet, wie hier in diesem Beispiel, eine sehr spitze Schere und damit anfängt zu spielen und sich höchstwahrscheinlich damit auch verletzen wird. Und kann man es dem Kind einfach so wegnehmen? Das Kind klammert sich an diesem Gegenstand fest, an dieser Schere fest. Und gerade dann besteht Gefahr, wenn man es jetzt dem Kind versucht wegzunehmen, nicht wahr? Weil dann versucht das Kind es zu halten und dann kann es zu einem Unfall kommen. Das ist so die Erfahrung vom Kindererziehen. Und wie kommt man aus dieser Situation raus? Und eine Möglichkeit und eine sehr gute Möglichkeit ist es, diesem Kind etwas viel Schöneres zu geben, als dieser Gegenstand es sein kann, und etwas viel Interessanteres, was wirklich ungefährlich ist und das Kind auch weiterbringt. Und deswegen lüftet Paulus in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, weiter dieses Geheimnis Gottes. Also da, wo der Vers 3 aufgehört hat, macht Paulus praktisch hier weiter mit diesem Geheimnis, was im Alten Testament verborgen war, und erklärt, dass in der Person Jesu Christi nicht nur alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, sondern dass in der Person Jesus Christus sich die ganze Gottheit offenbart hat. Und die Farbe Grün ist jetzt hier dazugekommen, und grün sind bei mir Versprechen oder es sind Tatsachen, die uns gelten. Als der Herr Jesus auf die Erde kam, als ein kleines Kind, zu wie viel Prozent war er Mensch und zu wie viel Prozent war Jesus Christus Gott? Was schätzt ihr? 100-100, okay. Ihr habt es euch gemerkt, ich habe es nämlich schon mal erzählt. Gut gemacht, ihr habt es behalten. Er war tatsächlich zu jeder Zeit auf der Erde 100% Mensch und 100% Gott. Ob er als kleines Kind in der Krippe lag oder als er am Kreuz ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch da hat er nicht aufgehört, Gott zu sein. Und in der griechischen Philosophie galt die Materie, alles Materielle, alles, was wir sehen und auch unsere Substanz, also aus die Körper, aus denen wir bestehen, galt als böse. Das lehrte diese griechische Philosophie. Aber der Geist, das war etwas Gutes. Und deswegen war es für die Philosophen undenkbar, dass etwas Göttliches in einen irdischen, fleischlichen Körper einziehen könnte, darin wohnen könnte. Es war für die griechischen Philosophen undenkbar. Und mit diesem Text sprengt Paulus diese falsche Vorstellung dieser griechischen Philosophen und sagt, dass die ganze Fülle der Gottheit in einem menschlichen, irdischen Körper Wohnung genommen hat, nämlich in Gottes einzigem Sohn Jesus Christus. Und weil Christus in euch ist, seid ihr bereits erfüllt mit Weisheit, mit dieser Erkenntnis. Und Paulus sagt, ihr seid bereits voll davon. Ihr braucht keine neue Lehren in Mehrzahl. Ihr müsst das, was ihr bereits habt in euch durch Christus, müsst ihr nur entdecken. Und dann lesen wir hier, Christus herrscht nicht nur über alle irdischen Herrscher, die hat er sowieso alle eingesetzt, lehrt sein Wort, sondern er herrscht auch über alle himmlischen Herrscher, über alle Engel und über alle Dämonen. Denn die Irrlehrer von Kolossee, sie behaupteten, dass Jesus von Gott wie so eine Art mächtiger Engel auch geschaffen wurde, den man natürlich anbeten darf, keine Frage, haben sie gesagt. Aber deswegen darf man alle Engel anbeten. Und davon werden wir das nächste Mal hören. Das geht dann weiter und das wird dann später betont. Aber Paulus lehrt hier mit diesen Versen, lehrt er genau das Gegenteil. Dass Christus das Haupt über jede Herrschaft ist, ob sichtbar oder unsichtbar. Und Christus ist kein geschaffenes Wesen. Und ab Vers 11, da erklärt Paulus, wie diese Erfüllung, dieses zur Fülle gebracht durch Jesus Christus geschehen ist. Und er beschreibt gläubige Juden in den Versen 11 bis 12 und die gläubigen Heiden, also im Vers 13. Männliche Juden, wir wissen es vielleicht aus dem Alten Testament, sie wurden am achten Tag beschnitten. Warum am achten Tag? Weil da die Blutgerinnung am intensivsten, am stärksten war in der Entwicklung des Kindes. Deswegen hat Gott bestimmt, am achten Tag sollen die Jungs beschnitten werden. Nur männliche Juden. Und damit hat Gott für sein auserwähltes Volk einen Bund eingeführt. Und das erklärt uns 1. Mose 17. Und Paulus spricht damit zu den wiedergeborenen Gläubigen. Denn nicht jeder Jude, der beschnitten war, war automatisch Kind Gottes oder war wiedergeboren. Und das ist auch heute bei uns so. Unter uns Gläubigen gibt es die wahren Gläubigen und es gibt auch Mitläufer oder es gibt Namenschristen. Auch bei uns ist es heute so. Und das, was die Juden zu Kindern Gottes macht, ist nichts anderes als bei uns heute eine bewusste Umkehr vom alten, sündigen Leben. Und das beschreibt Paulus mit diesem Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. Und damit drückt Paulus die Bekehrung aus. Und als Antwort auf die Bekehrung der Menschen geschieht die Beschneidung des Christus. Nämlich, dass man ein neues, unvergängliches Leben von ihm erhalten hat und dass man das dann auch in der Taufe bezeugt. Und das werden wir ja kommenden Sonntag auch erleben, wenn wir wieder Taufgottesdienst feiern. Ja, dass man mit Christus gestorben ist und mit ihm auferweckt wurde zu einem neuen geistlichen Leben. Und das ist dieses Christus in uns. Und im Vers 13, da schließt Paulus die Gläubigen ein, die an ihrem Körper nicht von Menschenhand beschnitten waren, weil die Heiden in der Bibel immer die Unbeschnittenen waren. Sie werden immer die Unbeschnittenen genannt. Und dann schreibt Paulus, auch sie hat Christus mit sich selbst lebendig gemacht, nachdem sie im Glauben an ihn umgekehrt sind und um Vergebung ihrer Schuld und Sünde gebeten haben. Auch sie haben dieses Vorrecht, dass Christus in ihnen wohnt. Nicht nur wir Juden, sondern auch die Heiden. Jesus vergibt nämlich allen Menschen, die um Vergebung bitten. Nur in Christus gibt es diese Vergebung, aber auch nur für den, der ihn darum bittet. Und dann spricht Paulus in dem Vers 14 von uns und schließt sich selbst mit ein. Also praktisch wir als Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Heiden. Und damit sagt er, dass das Heil in Christus für uns alle am Kreuz vollbracht wurde. Und um das zu beschreiben, verwendet Paulus das Bild eines Schuldbriefes oder Schuldschrift oder Schuldscheines. Eine Frage an die Kinder. Wer schreibt von euch mit einem Füller? Es sind viele jetzt nicht da, aber ja, ein paar melden sich. Ich glaube, Füllerschreiben in der Schule ist zweites Schuljahr. Kann das sein? Bitte? Ah, okay. Ja, stimmt, habe ich schon mal gehört. Ja. Und also, was ist das Besondere mit dem Füller? Was ist da drin in so einem Füller, Kinder? Tinte, genau, Tinte. Und was ist, wenn ihr euch verschreibt? Was macht ihr da? Dürft ihr dann was benutzen? Tintenkiller, genau. Habe ich auch gefunden. Tintenkiller gibt es auch. Das ist das Besondere. Tinte lässt sich korrigieren. Kugelschreiber nicht. Nicht so einfach. Aber Füller kann man korrigieren mit einem Tintenkiller. Und dieses Bild, schreiben mit einem Füller, also mit Tinte und die wir jetzt mit dem Tintenkiller ausradieren können. Ich weiß nicht, seit wann es den gibt. Dieses Bild verwendet Paulus, indem er sagt, dass jeder Mensch bei Gott einen Schuldschein hat, der praktisch mit Tinte geschrieben ist, also es ist nur ein Bild, der alle unsere Fehler enthält. Und das ist Schuld, die gegen Gottes Gebote verstößt, weil es Gottes Satzungen entgegensteht. Und diese geschriebenen Schuldscheine, die hat Christus gelöscht, schreibt Paulus in diesem Abschnitt. Praktisch so bildlich mit einem Tintenkiller die Tinte gelöscht und so hat Gott unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha gelöscht. Mit seinem praktisch, ja, durch sein vergossenes Blut, also weil er sein Leben gab, als Unschuldiger für uns Schuldige, hat er diese Schuldbriefe, die jeder von uns hatte, hat er gelöscht. Man hat nämlich damals von jedem, der gekreuzigt wurde, seine Schuldschrift über ihm festgenagelt. Und genau das hat man mit dem Herrn Jesus am Kreuz gemacht, in Matthäus 27, Vers 37, da lesen wir, und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Aber in Wirklichkeit war es ja nicht seine Schuld, denn der Herr Jesus ist als Unschuldiger für uns Schuldige gestorben. Es war unsere Schuld, aber unsere Schuld hat er auf sich genommen. Und so konnte sie aus der Welt geschaffen werden. Nur so konnte sie ausradiert, ausgelöscht werden, indem ein Unschuldiger für unsere Schuld sich hingegeben hat. Aber der Satz geht noch weiter. Er stellte sie öffentlich an den Pranger, steht da geschrieben. Und das ist ein Bild, welches den Menschen auch damals bekannt war und bedeutete die Niederlage eines Gegners an einem öffentlichen Platz bekannt zu machen. Das bedeutet an den Pranger stellen. Und solche Pranger gibt es noch hier und da in Städten, auf Marktplätzen, in einigen Orten in Deutschland gibt es sowas noch, die an so einen öffentlichen Pranger erinnern. Und wenn Herrscher damals besiegt wurden, wurden sie auch mit einem Triumphzug geführt. Also es wurde wie so ein Umzug fand dann statt. Und anschließend wurden die Gegner entweder ins Gefängnis gesperrt oder sogar hingerichtet. Es wurde mit den Gegnern kein Frieden geschlossen, sondern der Sieg gefeiert. Und so wurde praktisch durch Jesus Christus, durch sein Sterben am Kreuz, wurde der ganzen unsichtbaren Welt bekannt, dass der Teufel und seine Dämonen ein für allemal besiegt sind. Und dass sie seit Golgatha eigentlich nur auf ihre Hinrichtung warten. Und Paulus sagt, das Heil ist euch sicher, weil der Gegner ein für allemal besiegt ist und besiegt bleibt. Paulus beschreibt diese Hoffnung, diese Handlung in Vergangenheitsform. Der Feind wird niemals den Zustand Christus in uns ändern können, in Christus wieder außer uns. Das wird dem Feind niemals mehr gelingen können. Das kann er deswegen nicht ändern, weil der Teufel besiegt ist. Und damit sagt er, an euer Seelenheil kommt der Teufel nicht heran. Da kann er nicht dran. Aber was er noch tun kann, ist euch berauben, wie wir gelesen haben. Er kann euch die Freude in Christus rauben. Oder er kann uns einreden, ihr seid immer noch nicht gut genug. Ihr könnt die Satzungen immer noch nicht halten. Und diese Lehrer, die in Kolossä zu Besuch kamen, sie versuchten, diese Lehre zu verbreiten, dass man Stück für Stück praktisch zur höheren Erkenntnis kommen kann. Ja, indem man diese Satzungen und Gebote immer weiter hält, immer besser halten kann, indem man zusätzliche Gebote sich ausdenkt, die dann eigentlich vor dem Übertreten des eigentlichen Gebotes schützen sollen. Aber das hat Christus nicht gelehrt. Das hatten die Gemeinde in Kolossä von Epaphras nicht gelernt. Sie hatten diese Irrlehrer, lehrten praktisch durch diese Verschärfung, dass man natürliche Freuden und den Genuss, alles was Gott uns schenkt, verzichten soll, um sich das Heil damit zu verdienen. Aber davon werden wir auf jeden Fall nächstes Mal mehr hören. Und diese Anfechtung gilt es abzuwehren, sich die Heilsgewissheit nicht rauben zu lassen. Denn Jesus Christus hat es für uns alles schon vollbracht. Amen.